Guten Morgen, liebe Brüder, liebe Schwestern. Ganz herzlich begrüße ich euch alle, die gekommen seid in dem teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus, auch heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Auch euch alle, die ihr online zugeschaltet seid, grüßen wir alle ganz herzlich. Möge der Herr uns heute Morgen reichlich segnen. Und wenn wir ihm beim Wort nehmen, ihm folgen, ihm vertrauen, dann werden wir mit einem Segen von hier gehen können. Nicht mit etwas, was wir in unseren Gedanken haben, aber mit dem Segen, der uns im Worte Gottes verheißen worden ist. Dem Herrn sei der Dank dafür. Wir freuen uns über all die Grüße, die uns immer wieder erreichen. Seid versichert, sie erreichen uns, wir geben sie auch weiter an alle. Auch heute Morgen, wir haben Grüße aus Kuba bekommen, an alle, die sich versammelt haben. Auch unsere Brüder aus Bilbao, aus Spanien, lassen grüßen. Unsere Brüder sind dieses Mal verhindert, aber sie haben ein Anliegen hinterlassen. Wenn es Geschwister gibt in Spanien, die noch nach Gemeinschaft suchen oder Verbindungen, schreibt uns gerne hierher zum Missionszentrum und wir leiten die Kontakte weiter. Unsere Brüder mit ihren Familien suchen auch noch weiter Gemeinschaft. Ja, wir wollen dem Herrn die Versammlung hinlegen, dazu aufstehen. Danach bitte ich doch Bruder Helmut Rust zu kommen, mit uns zu singen. Himmlischer Vater, gemeinsam sagen wir dir Dank. Auch heute Morgen dürfen wir unter den Schall deines Wortes kommen, dürfen schon ausrufen, Halleluja, du seist gepriesen für das Werk am Kreuz auf Golgatha, was du siegreich vollbracht hast, dass wir ausrufen dürfen, dein Sieg ist auch unser Sieg. Wir stehen unter dem kostbaren Blut des Lammes Gottes. Wir sind Söhne und Töchter Gottes und dürfen zu dir kommen mit der Bitte, dass du uns auch heute Morgen segnest, dass dein Heiliger Geist uns leiten möge und dass du dein Wort, was wir glauben, an uns bestätigst. Wir geben dir den Dank. In Jesu Namen. Amen.
Lasst uns singen als erstes Lied aus diesem Heftchen, Lied Nummer 10. Lied Nummer 10, O wie süß klingt Jesu Name, O wie heilt er allen Schmerz. Lied Nummer 10.
Oh, wie süß ist der Friede, wenn ein
Ja. Ja, wir haben gesungen, in ihm werden wir besiegen, unserer Feinde ganzes Heer. Ich habe so gedacht, wenn man es genau nimmt, er hat es schon getan. Er hat es schon getan am Kreuz auf Golgatha, hat er schon alles besiegt. Wir müssen es nur im Glauben annehmen und dann ist auch alles in Ordnung. Ja, lasst uns noch singen als zweites Lied, die Nummer 9, Lied Nummer 9, Seliges Wissen, Jesus ist mein.
Wir sind hier, um den Herrn zu rühmen, um ihm die Ehre zu geben, um sein Wort zu hören und um seine Verheißung zu erleben. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Vielleicht eine organisatorische Sache noch. Hier ist ein Hörgerät abgegeben worden, was vielleicht verloren wurde. Ihr könnt es euch gerne nach der Versammlung holen. Und wenn schon jetzt jemand in unserer Mitte sein sollte, der hier ist, um dich taufen zu lassen, geht bitte zu unseren Brüdern dort am Eingang und gebt ihnen kurz Bescheid, damit sie auch uns hier vorne informieren können und auch dementsprechend alles vorbereitet werden kann. Wir wollen zur Einleitung ein Wort lesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 5 von Vers 25. Epheser, Kapitel 5 von Vers 25. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr so, dass sie heilig und ohne Tadel sei. Amen. Wir können hier mitlesen, was der Herr für uns getan hat und was er an uns tut. Unserem geliebten Bruder Frank wurde kurz vor seinem Heimgang ins Herz gesagt: Mein Knecht, sei unbesorgt. Ich selbst werde mein Werk siegreich vollenden. Und hier lesen wir in Vers 27, um so die Gemeinde für sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen. Der Herr vollbringt sein Werk. Der Herr vollendet sein Werk. Nicht eine Kirche, nicht eine Lehre, nicht ein Mensch. Der Herr selbst ist es, der sein Werk vollbringt. Und in Römer 8, Vers 30 lesen wir: Diejenigen, die er vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die Herrlichkeit verliehen. Der Herr tut es. Deswegen konnte Paulus auch an die Philippa schreiben, im ersten Kapitel, im sechsten Vers: Ich hege deshalb die feste Zuversicht, dass derjenige, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird, auf den Tag Jesu Christi. Judah konnte in seinem Brief schreiben, dass wir demjenigen, unserem Gott, die Ehre geben sollen, der es vermag, uns ohne Straucheln, unsträflich und mit Frohlocken vor sein Angesicht zu stellen. Und Paulus hat es nicht nur bei den, wenn er es vermag, belassen. Er schreibt an die Thessalonicher im 5. Kapitel, Verse 23 und 24: Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und völlig tadellos möge euer Seele, euer Geist, euer Leib bewahrt sein bei der Wiederkunft Jesu Christi. Treu ist der, der euch berufen hat. Er wird es auch vollführen. Halleluja. Amen. Auch den Korinthern schreibt er von der Treue Gottes. Treu ist Gott, sagt er im ersten Kapitel. Und vorher sagt er, der euch auch Festigkeit verleihen wird bis ans Ende. Wir erkennen, dass es der Herr ist, der sein Werk vollführt, siegreich an uns vollführt. Und im Glauben nehmen wir es an und danken dem Herrn dafür. Ich möchte noch kurz einen Vers aus Epheser 2 lesen, den 10. Vers. Epheser 2, Vers 10, hier heißt es: Denn sein Werk sind wir, in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitgestellt hat, damit wir in ihnen wandeln können. Denn sein Werk sind wir. Wir sind sein Werk. Und Brüder und Schwestern, an Titus schreibt Paulus, dass der Herr sich selbst dahingegeben hat, um sich ein Volk zu Eigentum zu schaffen, das eifrig darauf bedacht ist, gute Werke zu tun. Jetzt mag jemand sagen, ja, ihr da vorne, tut ihr die guten Werke? Nein, der Herr will dich gebrauchen und dich gebrauchen und dich und auch dich und auch euch, die ihr online zugeschaltet seid. Der Herr möchte uns alle gebrauchen. Und um was für Werke geht es? Der Herr spricht doch, die Werke, die ich tue, sollt auch ihr tun. Der Herr sagt klar, um welche Werke es geht. Und lasst mich euch die Frage stellen. Was steht hier geschrieben? Müssen wir auf diese Werke warten? Oder hat der Herr die Werke schon im Voraus bereitgestellt? Hier steht, er hat sie schon im Voraus bereitgestellt. Aber es gibt eine Bedingung. Wer da glaubt, in Johannes 14,12 heißt es, wer da glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Und noch größere Werke wird er vollbringen. Was steht in Markus 16 von Vers 17? Steht dort, den Propheten werden diese Zeichen folgen. Steht dort, Bruder Branham werden diese Zeichen folgen. Steht dort, dem Prediger werden diese Zeichen folgen? Nein. Denen, die glauben, werden diese Zeichen folgen. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, Kranken die Hände auflegen und so weiter. Brüder und Schwestern, aber es ist an den Glauben gebunden. Und nimm ihm beim Wort, haben wir gesungen. Glaube jede Verheißung. Nimm Gott beim Wort. Können wir Gott beim Wort nehmen, wenn wir so ein Wort lesen? Können wir Gott beim Wort nehmen? Oder haben wir noch eine Liste? Sagen wir, ja, ich glaube, Herr, aber ich habe hier noch meine Liste. Das alles sind meine Bedingungen. Das musst du noch an mir tun. Danach glaube ich dein Wort, dass die Werke bereitstehen, dass ich deine Werke tun soll. Der Herr sucht niemanden, der ihm vorschreibt, was er zu tun hat, sondern er sucht diejenigen, die ihn beim Wort nehmen, die sagen, wenn es geschrieben steht, dass diese Zeichen denen folgen, die glauben, dann sollen sie mir folgen, denn ich glaube dein Wort. Lasst uns doch noch mal kurz in die Prüfung gehen. Mit welchem Verlangen sind wir heute Morgen hierher gekommen oder auch online angeschlossen? Sind wir gekommen und sagen, ja, wir möchten gute Belehrung empfangen, ein schönes Erlebnis haben und dann fahren wir nach Hause? Oder sagen wir, die wir in den Häusern sind, ja, eine schöne Predigt heute, danach Mittagessen und wir machen uns einen schönen Tag? Oder sind wir mit dem Verlangen hier und angeschlossen, um den Herrn zu dienen? Mit einem innigen Verlangen, dem Herrn zu dienen, zu sagen, wir sind dein Werk. Herr, ich möchte dir dienen. Schenke mir heute die Kraft hierzu, dass wenn ich rausgehe, dass mir die Zeichen folgen, dass ich bekennen kann, ich bin ein Zeuge dessen, was du tust. Der Herr hat sein Wort uns geschenkt. Und tausende von Jahren stand es hier jetzt geschrieben. Aber in dieser Zeit soll sein Wort sich an denen bestätigen, die es glauben. Und wir glauben sein Wort. Wir glauben unserem Gott, der sein Wort uns geschenkt hat. Lasst mich fragen, haben wir einen Gott, der heute noch die Sünder rettet? Amen. Haben wir einen Gott, der heute noch heilt? Amen. Haben wir einen Gott, der heute noch die Gebundenen befreit? Amen. Haben wir einen Gott, der heute noch mit Geist und Feuer tauft? Amen. Sind wir sein Werk? Amen. Glauben wir jedes Wort so, wie es geschrieben steht? Amen. Folgen uns die Zeichen nach, die wir glauben? Amen. Amen. Dann lasst uns aufstehen und dem Herrn die Versammlung hinlegen. Herr, allmächtiger Gott, wir danken dir gemeinsam für dein Wort, was du uns in dieser Zeit neu auf den Leuchter gestellt hast. Wir sind in demselben Geist, wir sind in derselben Lehre, wir sind mit derselben Offenbarung, wie sie zu Anfang war. Du hast dein Wort wiedererstattet und wir haben es im Glauben aufgenommen. Wir sind dein Werk und wir glauben, dass du dein Werk in uns siegreich zum Abschluss bringen wirst. Wir glauben, dass du durch die Gemeinde dein Werk in dieser Zeit vollführen möchtest, dass du alles bereitgestellt hast, dass dies geschehen kann. Herr, wir legen uns dir neu hin, weihen uns dir. Wir bitten dich, Herr, schenk uns die Kraft, wirke den Glauben in uns, der dir wohlgefällig ist. Lass uns mit jedem Worte mitgehen, was an uns gerichtet wird, und bestätige dein Wort, dass wir nicht so gehen, wie wir hierher gekommen sind, sondern dass wir Zeugnis ablegen können von dem, was du heute an uns getan hast. Unser Verlangen ist, Herr, dass du uns segnest, indem du dein Wort an uns bestätigst. Dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Singen wir Glaube nur, Glaube nur. Durchsetzen.
Ich habe im Stillen doch gehofft, dass einer von den Brüdern nach vorne kommt, um das Wort des Herrn zu bringen. Und wenn es nur ein Zeugnis wäre. Ihr wisst ja, dass gerade Zeugnisse notwendig sind. Das Wort wird gepredigt, Menschen erleben, was in der Predigt dargelegt wird von Gott aus, und anschließend bezeugen sie, was sie erlebt haben. Und das gehört einfach immer dazu. Nichts ist schöner als eine Versammlung, in der immer neue Zeugnisse zu hören sind von dem, was Gott getan hat. Solche Leute möchten wir werden. Was er vor 30, 40 oder 20 Jahren tat, war gut, haben andere bezeugt, vielleicht auch wir schon zum Teil. Aber frische Zeugnisse sind immer die besten. Ihr wisst, wir haben hier am, letzten Mittwochabend, ja nur ganz kurz von Bruder Reinhold Illing die Grüße aus Polen gesagt bekommen. In der Schweiz habe ich von dem Bruder, der mit ihm war, doch sehr viel mehr gehört. Und wir hoffen wirklich, dass Gott einen Siegeszug antritt. Einen Siegeszug für die Wahrheit, mit der Wahrheit, in der Wahrheit. Und wir wissen, dass Gott zu seinem Recht kommen wird. Auch ihr wart gesegnet, wie ich's weiß und gehört habe. In Zürich haben die Leute mir gesagt, ich sage es euch mal, was sie vor dem Gottesdienst gesagt haben. Einige. Ich war sehr abgespannt. Und es gibt ja Leute, die sagen direkt die Wahrheit. So richtig ins Gesicht. Und es waren einige, die sagten, Bruder Frank, du siehst aber so schlecht aus. Und andere, du bist ja so abgekämpft. Und immer so die in diese Richtung. Und das war gar kein Trost für mich. Aber ich wusste, dass sie alle recht hatten. Aber wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir für die Wahrheit. Vorhin dachte ich so bei mir selber, der Bruder Brenim oder Johannes der Täufer, der Prophet Elia und viele andere hatten es sehr gut. Der eine konnte sich in die Wüste zurückziehen und trat auf, wann immer es der Geist Gottes wollte. Ein anderer ging zum Jagen oder zum Angeln, wann immer er danach fühlte. Und andere taten auch in ihrer Freizeit, wenn ich das Wort auch auf Knechte Gottes anwenden darf. Die Frage ist nur, ob ein Knecht Gottes Freizeit hat, ob er sie haben darf, ob er Ferien machen darf, ob er Urlaub machen darf. In Amerika ist es tatsächlich passiert. Ein großes Schild wurde vor die Tür genagelt, war auch eine Holztür, wie hier bei uns. Und es hieß, Pastor is on vacation, und so weiter. Also, der Hirte ist in Ferien, die Versammlungen fallen aus. Und ein begabter Sänger hat das Schild gesehen und hat sofort ein Lied davon gedichtet, mit Bezug auf Gott. You find God always at home. Gott findest du immer zu Hause. Er macht nie Urlaub. Er ist nie auf Reisen. Er ist immer anzutreffen. Der hat ganze 4 Strophen gedichtet und immer wieder. Und wenn dein Pastor in Ferien ist, Gott findest du zu Hause. Wende dich an ihn. So machen es die Leute, die inspiriert werden vom Geiste Gottes. Sehr schöne Strophen. Ich höre das Lied immer gern. Aber die Frage war ja, ob es so sein kann, ob es so sein darf. Wenn man mir sagt, ich soll mal Ferien machen oder mich ausruhen, dann sage ich, das verspreche ich dir. Das tue ich ganz gewiss. Und zwar direkt am Meer. Und dann hören die Leute hin am Meer und fragen natürlich, ja, wo willst du dann hin? Ich sag, am kristallenen Meer. Und dann schauen Sie natürlich noch einmal gut hin und hören zu, was ich sage. Aber heute Abend hatte ich wirklich vor, zuzuhören. Können Sie mir das glauben? Doch, ich habe das Recht, auch Gottes Wort mal hören zu dürfen. Nicht immer nur zu predigen. Erstens möchte ich wissen, ob eine Frage unter uns ist. Hat jemand eine biblische Frage? Dann hebt die Hand, damit ich es weiß. Eins, wer noch? Gut, danach bitte ich wirklich, wenn Brüder, angefangen mit Bruder Russ, über alle Brüder, kurz ein Wort oder Zeugnis haben, fühlt euch frei. Was ist die Frage? 2. Korinther 10, Vers 6. Hab ich's richtig? Und halten uns bereit, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald nur erst euer Gehorsam völlig wiederhergestellt ist. Ist das die Frage? Das ist die Frage. Das ist dann die Frage nach der Gemeindeordnung, nach der biblischen Gemeindeordnung, nach der biblischen Gemeindezucht. Dazu hätte ich natürlich jetzt ein bisschen Zeit gehabt, um die nötigen Bibelstellen zu finden. Aber zum Beispiel in Matthäus 18 gibt der Herr selber den Hinweis, was getan werden soll, auch mit Ermahnung, auf die Paulus sich dann ja auch bezieht. Und er nimmt hier sicherlich auch Bezug zu 1. Korinther 5. Das werden wir dann noch sehen, ob es zutrifft. Wahrscheinlich schon. In Matthäus Kapitel 18 steht geschrieben von Vers 15. Wenn dein Bruder sich verfehlt, so gehe hin und halte es ihm unter vier Augen vor. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Aus diesem Wort geht schon ganz klar hervor, dass er etwas getan hat, wodurch er verloren gehen würde. Es muss also eine Übertretung des Wortes vorliegen, das eine Verurteilung mit sich bringt und die Verurteilung die Strafe. Es darf also nicht etwas sein, weil jemand ein schiefes Gesicht gemacht hat. Davon steht in der Bibel nicht, dass er dann zurechtgewiesen werden soll oder weil jemand mit dem rechten Fuß zuerst aus dem Bett stieg, sondern wirklich eine Sache, die vom Worte Gottes aus als Sünde beurteilt und verurteilt wird, und dann muss ein solcher Mensch zurechtgewiesen werden. Ich lese es noch einmal. Wenn dein Bruder sich verfehlt, so gehe hin und halte es ihm unter vier Augen vor. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei Brüder mit dir, damit jede Sache aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen festgestellt wird. Will er auf diese nicht hören, so teile es der Gemeinde mit. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, so gelte er dir wie ein Heide und ein Zöllner. Wir haben das vielleicht noch nicht so sehr unterstrichen und betont, wie wir es eigentlich schuldig gewesen wären, gerade diesen Bereich der lokalen Gemeinde. Und vielleicht habe ich es nicht getan, weil ich dazu nicht beauftragt wurde. Und es hieß wörtlich, gründe keine lokalen Gemeinden. Ich bin nicht Hirte dieser lokalen Gemeinde. Ich kann mit meinen Brüdern zusammen dienen, aber mein Auftrag ist der Auftrag, von Stadt zu gehen und das Wort zu verkündigen und die eingelagerte Speise auszuteilen. Das haben wir an dieser Stätte schon sehr, sehr deutlich gesagt, vielleicht nicht in den letzten 2 oder 3 Monaten, aber bestimmt in den letzten 2, 3 Jahren. Ich werde immer wieder gefragt, ja, sage uns doch hier, wie wir es in der lokalen Gemeinde tun sollen. Und ich muss immer wieder das Gleiche sagen, es tut mir leid. Das ist nicht meine Aufgabe. Und ich werde mich hüten, in ein fremdes Amt zu greifen. Wenn es um die Verkündigung des prophetischen Wortes, um den Ratschluss Gottes, um die Dinge geht, die jetzt wirklich auf der göttlichen Tagesordnung sind, dann ist das eine Sache, die Gott mir einfach übertragen hat, die mir gegeben worden ist, ohne mein Hinzutun. Geht es um den Aufbau der lokalen Gemeinde, dann ist es mein Gebet, dass Gott Brüder erwecken möge, sie sind schon da, sie müssen sich Gott nur zur Verfügung stellen und gebrauchen lassen, nicht ihren, sondern den Willen Gottes bereit sein zu tun, und den Rest wird Gott übernehmen. Ich muss sagen, dass es mir ein aufrichtiges Herzensanliegen ist, was die lokale Gemeinde betrifft. Und ich wünschte tatsächlich, dass an dieser Stätte eine biblisch fundierte, funktionierende, lokale Gemeinde entstehen könnte, mit allen Diensten, mit allen Ämtern, mit Ältesten, mit Diakonen, mit allem, wie es sich biblisch gehört. Seid ihr alle dafür? Hier muss das beginnen. Aber, wie ich eben schon sagte, es sind Menschen da, denen gewisse Grenzen gesetzt worden sind. Zum Beispiel hat Paulus an einer Stelle geschrieben, ich danke Gott, dass ich außer dem Hause so und so und Kaiphas oder wer das da war, niemand getauft habe, denn Gott hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Es gibt Menschen, die von Gott zu einem ganz bestimmten Dienst gesetzt worden sind, und dafür rüstet Gott sie aus. Er führt ihre Gedankengänge durch seinen Geist in diese göttliche Richtung, und diesen Weg kann kein anderer betreten, die Aufgabe kann kein anderer übernehmen, sie kann nicht geschult, sie kann nicht gelehrt werden, sie muss von Gott gegeben worden sein. Und das haben wir auch von Bruder Brenhim wirklich gehört. Ihr erinnert euch an die Vision, die er hatte, oder die sogar jemand anderes hatte, wahrscheinlich Junior Jackson, der sah doch jemanden auf einem großen weißen Pferd reiten, und dann hat ein anderer versucht, eben Bruder Brenhim wegzudrängen und eben auch zu reiten. Und da sagte Bruder Brenhim in der Auslegung, niemand hat das Recht, das zu tun, es sei denn, er ist von Gott dazu verordnet worden. Und das Ende war da. Das Ende war da. Der, der wollte, konnte nicht. Und der von Gott gesandt wurde, ist dann in seinem Auftrag fortgeschritten. Dann gibt es innerhalb der lokalen Gemeinde Älteste, die verschiedene Gaben haben, der eine Ermahnung, der andere Belehrung. Auch da ist eine Vielfalt erforderlich, weil die Nöte und Aufgaben in einer lokalen Gemeinde ja größer sind als in einer Evangelisationsversammlung. Wenn ich das heute hier so sage, dann meine ich es auch so. Wenn ich vor 10.000 Leuten spreche in einer einzigen Versammlung, dann weiß ich von keinem einzigen Problem von einem dieser 10.000 Leute. Wenn ich hier aber vor 100 Leuten spreche, dann wüsste ich wahrscheinlich die Probleme all der 100 oder vielleicht nur der 10, aber ich wüsste sie. Also kann ich dort unbeschwert meinen Auftrag ausführen, ohne dass ich mich belastet fühle oder gehindert wäre in meinem Dienst. Also wird es heute Abend unsere Hauptaufgabe sein, wenn das schon angeschnitten wurde durch die Frage, dass Gott hier in unserer Mitte aus dem Material, das hier zur Verfügung steht, etwas formt, etwas tut und jeder jedem wohlgesonnen ist und jeder hinter jedem steht und jeder weiß, dass der andere mit und für ihn ist, ohne dass man es noch extra betonen muss. Und Bruder Russ, ich sage es dir von hier vorne, glaube nicht, dass du einen einzigen in der Versammlung hast, der dir nicht wohlgesonnen ist. Lehne diesen Gedanken als vom Satan kommend ab. Befreie dich davon und du wirst sehen, es wird vorwärts gehen mit Hilfe des Herrn. Sag Amen. Hast gehört? Alle. Sollen alle noch einmal Amen sagen, dann sagt's noch einmal. Es kann passieren. Ich habe das nur deshalb gesagt, geliebter Bruder, weil ich dich doch ein wenig hier gehört habe. In dem Moment, als ich die Bemerkung machte, sei es ein Seufzen gewesen oder ein Stöhnen. Nein, es soll nicht mehr sein. Wir lieben einander in der göttlichen Liebe, so wie wir sind. Und ich frage allen, mich eingeschlossen und uns, die wir hier vorne stehen. Wir haben gemeinsam Psalm 139 gelesen und da steht ein wunderbarer Vers. Den muss ich jetzt lesen, um der Sache Betonung zu verleihen. Und zwar Vers 15. Meine Wesensgestaltung war dir nicht verborgen, als im Dunkel ich gebildet ward, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. Weder deine noch mein noch seine noch ihre noch sonst jemandes Wesensgestaltung war Gott verborgen. Und Gott hat einen jeden gemacht, so wie er ist. Und so wie Gott uns in Christo angenommen hat, so nehmen wir jeder den anderen an in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich habe keinen Bruder umzuformen oder umzugestalten, sondern zu achten, zu schätzen, zu respektieren und anzunehmen, so wie er ist. Amen. Und das ist einfach notwendig, um mit dem Herrn vorwärts zu gehen. So wie wir an der irdischen Gestaltung eines Menschen, an seiner Größe, an seiner Form der Nase, was immer sein mag, nichts ändern können. Das Einzige, worauf wir alle ein wenig Einfluss haben könnten, wäre auf unser Gewicht, Aber darauf legen wir ja gar kein Gewicht. Es geht hier um etwas ganz anderes. Hier geht es darum, dass wir niemanden mehr nach dem Fleische kennen, sondern nach dem Geiste. Paulus sagte, und selbst wenn wir Christus dem Fleische nachgekannt hätten, ja, stellt euch mal vor, da waren Brüder, unsere Brüder Petrus, Johannes und wer sie alle waren, einen Steinwurf weit von unserem Heiland entfernt, als er in Gethsemane rang, als sein Schweiß wie Blutstropfen zur Erde fiel. Sie haben unseren Herrn auch in seiner Menschheit, in seinem Ringen gesehen. Aber ich sage euch, nach der Auferstehung haben sie mit ihm gegessen und getrunken. Und sie dachten nicht mehr an das Ringen. Sie sahen den Sieger von Golgatha, den auferstandenen Herrn, der den Tod überwunden, die Hölle besiegt und den Teufel erledigt hatte und jetzt als lebendig in ihrer Mitte war. Und deshalb hat Paulus auch den Ausspruch getan, selbst wenn wir Christus dem Fleische nachgekannt hätten, in seiner Menschheit gekannt hätten, so kennen wir ihn jetzt nicht also. Und das Gleiche trifft auf uns alle zu. Wenn wir möchten, dass Gott zu seinem Rechte kommt, dann müssen wir ihm dazu die Möglichkeit geben. Und wir alle wissen es doch ganz genau, irdisch gesehen. Aber nehmen wir nur uns drei, die wir seit zig Jahren hier an der gleichen Stelle dienen. Wie unterschiedlich sind doch unsere Wesensarten von uns drei. Ja, stell dich mal Bruder Russ vor und dann denkt es für einen Moment, so müsste Bruder Frank sein. Ja, was wäre das dann? Und dann stell ich Bruder Frank vor und sagt, ja, so müsste Bruder Russ sein. Und dann stell ich Bruder Schmidt vor und dann sagt, ja, so müsste Bruder Russ und Bruder Frank sein, wie Bruder Schmidt, dann wäre alles in Ordnung. Das geht nicht. Bruder Schmidt muss sein, wie Bruder Schmidt ist. Und ich habe nicht das Geringste an ihm auszusetzen. Bruder Russ, der muss genau so sein, wie er ist. Ich weiß nicht, was ich an ihm aussetzen sollte. Ja, auf mich bezogen, warum soll ich da einen anderen Maßstab anlegen? Ich muss so sein, wie ich bin. Und damit hat es sich. Und das Gleiche trifft auf uns alle zu und auf alle Brüder und alle Schwestern. Wir müssen einander in der Liebe Gottes respektieren und annehmen, wie wir sind. Zurückkommend auf die Frage und das Wort hier, in Matthäus 18, es ist tatsächlich so, wenn irgendjemand wirklich zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehört und durch den Geist in den Leib des Herrn hineingetauft wurde, sich dann aber etwas zu Schulden kommen lässt und sich weigert, das Wort der Ermahnung eines Bruders zu empfangen oder anzunehmen. Und es gehen dann noch zwei Brüder mit und sie sagen es ihm auch. Und auch das hilft nicht. Dann muss er biblisch vor die Gemeinde gestellt werden, wenn er überhaupt noch kommt. Denn zum größten Teil, wer einmal die Weichen verkehrt gestellt hat, hat eine schlechte Möglichkeit, je wieder zurückzukommen, es sei denn, er kommt zu dem Ausgangspunkt zurück, wo die Sache ihren Lauf genommen hat. Unterwegs kriegt er die Kurve nicht, er fliegt aus dem Bogen raus. Auch das hat Bruder Brennim gesagt. Ihr müsst zu dem Ausgangspunkt zurückkommen.
und von da neu wieder anfangen. Aber spricht heute mit irgendjemand über Gemeindeordnung. Wenn ihr einigen Leuten nur sagen würdet, es steht ja geschrieben, dass wir die Versammlungen nicht verlassen sollen. Ach, die lachen euch aus. Die sagen, Versammlungen? Ha, zu Hause geht's mir doch viel besser. Das ist ein antichristlicher Geist in frommem Gewand, der auf dem Wege des Verderbens ist. Der Geist Gottes wird immer mit dem Worte Gottes übereinstimmen und wird die Leute in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes bringen. Wenn jemand erwartet, dass Gott so seinen Weg dann mit ihm gehen wird, nein und nochmals nein. Warum steht geschrieben? Den geraden Weg haben sie verlassen. Das steht doch geschrieben. Und was haben sie getan? Suchen Lehrer, die ihnen das sagen sollen, was ihnen gut dünkt. Auch hier, an diesem Ort. Wenn biblisch gehandelt worden wäre, dann wäre die Gemeinde heute noch ganz und gar hier. Ganz und gar. Ohne jeglichen Abstrich. Und die Zeit muss kommen und wird kommen, in der Gott zu seinem Recht kommen wird in der lokalen Gemeinde. Ich glaube an die Existenz der lokalen Gemeinde. Paulus hat ja an lokale Gemeinden geschrieben. Sei es in Ephesus, sei es in Korinth, sei es irgendwo. Es waren überall lokale Gemeinden und sie sind biblisch. Mit dem Unterschied, dass ich nicht den Auftrag habe, in anderen Städten lokale Gemeinden zu gründen, weil ich mich darum gar nicht kümmern könnte. Sonst hätte ich alle Hände voll zu tun. Und das ist nicht mein Auftrag. Gott, der Herr, wusste, was er tut und was er sagt und was getan hat, was er getan haben möchte. Aber all die Menschen, die wirklich nicht bereit sind zu hören, glaubt nicht, dass man sich lösen kann und noch alles, was dazu oder was danach kommt, und dann noch meinen, gelöst, aber trotzdem zur Gemeinde des lebendigen Gottes zu gehören. Nein, das geht nicht. Gott hat lokale Gemeinden, Gott hat eine universelle Gemeinde, und das gehört zu dem biblischen Muster. Und darunter werden sich alle, die zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehören, beugen. Sie werden sich darunter stellen. Es wird keine Aufbäumung in ihnen sein, denn wenn wir ein Teil einer Sache geworden sind, wirklich ein Teil der Sache, wie können wir uns gegen das, wovon wir ein Bestandteil sind, wenden? Dann wäre ja das Reich in Uneins geworden und könnte in keinem Fall bestehen. Also, die biblische Ordnung ist die, wenn jemand sich etwas zu Schulden kommen lässt, dann soll das nicht in das Dorf oder die Stadt getragen werden, dann soll der Bruder, der es als erstes hört, hingehen und mit ihm reden. Und zwar, wie Paulus später ausführt, mit einem sanftmütigen Geist. Auch da ist es wichtig zu wissen, wie man mit den Menschen zu reden hat. Hört er nicht, nimmt der Bruder noch ein oder zwei mit, hört er dann nicht, wird es vor die Gemeinde gebracht und dann steht geschrieben, gelte er euch als Heide und als Zöllner. Denn in seinem Herzen kann ein Mensch nicht Gott anhängen, wenn er sich gegen sein Wort wendet und davon abweicht. Also müssen wir das, was hier in 2. Korinther 10 steht, mit dem eben verlesenen Wort und auch mit dem in 1. Korinther 5 in Verbindung bringen. Hier in Korinther 2. Korinther 10 steht von Vers 4, denn die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht fleischlicher Art, sondern starke Gotteswaffen zur Zerstörung von Bollwerken. Wir zerstören mit ihnen klug ausgedachte Anschläge und jede hohe Burg, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen alles Sinnen in den Gehorsam zu Christus gefangen und halten uns bereit, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald nur erst euer Gehorsam völlig wiederhergestellt wird. Wenn ihr Römer letztes Kapitel lest, die letzten Verse, da sagt Paulus, Gott hat mich dazu bestimmt, um Glaubensgehorsam unter den Heidenvölkern zu wirken. Geht zu diesem Wort, das sicherlich dazu passt. Hier in 1. Korinther 5 lebte tatsächlich ein junger Mann mit seiner Mutter ehelich zusammen. Und darauf war schon im Gesetz Mose die Todesstrafe. Es war Blutschande. Es durfte nicht sein. Und hier ist ein junger Mann, der nimmt die Frau seines Vaters, sich zum Weibe, und lässt sich von keinem Menschen etwas sagen. Und dann sagt Paulus, diesen Mann, den übergeben wir dem Satan. Mit Fug und Recht, er ließ sich nicht sagen. Hier steht geschrieben. Und da wollt ihr euch noch in die Brust werfen und habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der Schuldige aus eurer Mitte entfernt werde. Wenn er ermahnt wird und nochmal ermahnt wird und es kommt vor die Gemeinde und hier ist eine Übertretung des Wortes Gottes, dann muss Ordnung gemacht werden im Hause Gottes. Gott ist ein Gott der Ordnung. So kann das nicht gehen im Hause Gottes. Und dann, wenn ihr das ganze Kapitel weiterlest, dann steht hier geschrieben, wir können Vers 5 auch noch lesen, und wollen den betreffenden Menschen dem Satan zur Vernichtung des Fleisches übergeben, damit der Geist am Tage des Herrn Jesus gerettet werde. Das war ein geistgetaufter Mensch. Und dieser Geist sollte am Tage Jesu Christi gerettet werden. Denn unmöglich kann der Geist Gottes verloren gehen. Also sollte der Geist am Tage des Herrn Jesus, merkt ihr, hier steht nicht am Tage des Herrn. Der Tag des Herrn ist wieder etwas anderes. Sondern am Tage des Herrn Jesus gerettet werden. Das ist der Tag Jesu Christi, wenn er wiederkommt, um die Seinen zu holen. Jetzt geht's weiter. Man kann von Vers 9 lesen. Ich habe euch in meinem Briefe geschrieben, ihr möchtet keinen Verkehr mit unzüchtigen Leuten haben, nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder mit den Betrügern und Räubern und Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt auswandern. Jetzt aber schreibe ich euch so, ihr dürft keinen Verkehr mit jemand haben, der den Brudernamen führt und dabei ein unzüchtiger Mensch oder ein Betrüger, ein Götzendiener, ein Verleumder, ein Trunkenbold oder ein Räuber ist. Mit einem solchen Menschen dürft ihr nicht einmal Tischgemeinschaft haben. Hier ist ein ganzes Register aufgeführt. Trifft man jemanden, wie es hier der Fall ist, dass Gottes Wort mutwillig übertreten wird und dass Gottes Gesetze ungeachtet gelassen werden. Und da kommt ein junger Mann, wie es hier war, nimmt seinem Vater, sprechen wir es ruhig aus, der alt geworden oder älter geworden ist, dem nimmt er das Weib und lässt sich dabei wohl sein und übertritt das Wort Gottes. Ja, das geht nicht. Das durfte nicht geduldet werden. Aber auch damals schon war Gemeindezucht wahrscheinlich ein schwacher Punkt. Man wollte die Leute behalten. Und was man behalten hat, waren nicht Gläubige, sondern widerspenstige Menschen. Und daher auch die vielen Dinge in der Gemeinde zu Korinth. Wenn wir die Römerbriefe lesen oder die Epheserbriefe, dann ist eine ganz andere Gestaltung der Briefe. Die Thematik ist eine ganz andere. Hier werden sogar eine ganze Reihe mit eingestuft, sogar Betrüger und Götzendiener. Wenn wir all diese Worte in die anderen Bibelstellen mit hineinnehmen, dann wissen wir, welches Gewicht sie haben. Und das gibt heute mit Sicherheit genügend, die alles durch das Sieb fallen lassen und vielleicht eine Sache noch missgedeutet zurückbehalten. Aber selbst ein Verleumder hat keinen Bestand in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und ich bitte euch alle, nehmen wir doch ein für alle Mal Gottes Wort in der Gesamtheit ernst. In der Gesamtheit ernst. Und dann wird es uns wohler ergehen. Und in Kürze vielleicht ganz wohl, wie es hier ja heißt, ein Betrüger, ein Unzüchtiger, ein Götzendiener, ein Verleumder, ein Trunkenbold und ein Räuber und so weiter, mit dem sollt ihr keine Tischgemeinschaft haben. Und hier führt Paulus dann aus in Vers 12. Denn was habe ich mit dem Richten von Leuten außerhalb der Gemeinde zu tun? Habt nicht auch ihr die zu eurer Gemeinde gehörigen zu richten? Die Draußenstehenden wird Gott richten. Schafft den bösen Menschen aus eurer Mitte weg. Ja, da wird jemand sagen, ja, wie soll hier gerichtet werden? Nach welchen Maßstäben? Wer soll da als Geschworener und als Beisitzer und wer soll da Gericht halten? Hier braucht niemand zu rechten und zu linken zu sitzen. Hier braucht nur das Wort Gottes klar verkündigt werden. Und Jesus sagte, nicht ich werde euch an jenem Tage richten, sondern das Wort, das ich euch verkündigt habe, wird an jenem Tage euer Richter sein. Das Wort spricht das Urteil, nicht der Mann. Das Wort hat die Autorität, nicht der Prediger, nicht der Bruder. Das Wort hat die göttliche Autorität. Und ehe jemand da diese göttliche Autorität walten lassen kann, muss er sicher sein, dass er das, was er beurteilt, aufgrund der Heiligen Schrift im Lichte des Wortes klar beurteilt. Und dann ist es doch nicht der Mensch, mit dem wir es zu tun haben, sondern der lebendige Gott, der uns eine Chance gibt, dass wir zurechtgebracht werden. Wem kann man heute noch was sagen? Seid mal ehrlich darin. Wen wollt man heute ermahnen? Beim Ersten, der würde sofort sagen, pack dich oder dir, mir oder mich, an deine eigene Nase. Dann wäre schon alles wieder zu Ende. Die Furcht Gottes ist von den Menschen gewichen. Und ich habe es vor Jahren gesagt, die Furcht Gottes ist der Anfang der göttlichen Weisheit. Und es heißt in der Apostelgeschichte, und durch die Hände der Apostel geschahen große Wunder und Zeichen, und große Furcht kam über alle. Es war Gottes Furcht in der Gemeinde. Und die Menschen wurden gesegnet. Also zu diesem Wort zurückkommen, das als Frage gestellt wurde. Hier drückt Paulus sich ganz klar aus. Er spricht Wir kämpfen nicht nach fleischlicher Art, nicht mit menschlichen Maßstäben gemessen, nicht mit menschlichen Vorschriften vorgeschrieben, sondern wir kämpfen mit geistlichen Waffen, um alles zu zerstören, was sich gegen die Erkenntnis Gottes, nicht gegen deine und meine, nicht gegen eine römische oder protestantische, sondern alles das, was sich gegen die Erkenntnis Gottes aufbäumt, das muss niedergeschlagen werden mit dem Schwert des Geistes, mit den Waffen Gottes. Und auch davon spricht die Heilige Schrift. Dann führt der Apostel aus, wir nehmen jede hohe Burg und alles gefangen, zu Christus hin, in den Gehorsam zu Christus gefangen. Ein gefangener Christi ist ein Freigelassener des Satans. Erst wenn Gott dich und mich und uns völlig freigelassen hat, sind wir Gefangene Jesu Christi. Und Paulus konnte sagen, ich ein Gefangener Jesu Christi. Ihn hat der Teufel mit Fäusten geschlagen. Das stimmt. Aber ein Anrecht hatte er an ihm nicht. Und dasselbe muss auch mit uns geschehen. Ob der Teufel uns mit Fäusten schlägt oder mit Füßen tritt, das soll mir gleich sein. Wichtig ist, dass er kein Anrecht an mir hat. Und er hat sein Anrecht total verloren. Das glauben wir, weil Christus uns erlöst hat. Er hat den Preis auf Golgatha bezahlt. Und es heißt hier ganz deutlich, und halten uns bereit, jeden Ungehorsam zu bestrafen. Ja, jeder, auch irgendjemand als Mensch kann doch jeder mal ein Stoppschild überfahren. Man kann ungehorsam, Kinder können ungehorsam, jeder kann mal ungehorsam sein. Hier geht es um wirkliche Sachen, die das Wort und das Reich Gottes betreffen. Hier geht es nicht darum, die Mücke zu seien, um den Elefanten durchzulassen, sondern wirklich Gnade zu haben, zu unterscheiden, was Gott wirklich von uns fordert. Und dann darauf eingehen und wissen, dass wir es zu erfüllen haben. Und halten uns bereit, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald nur erst euer Gehorsam völlig wiederhergestellt ist. Erst muss der Gehorsam allgemein in allen wiederhergestellt werden. Ein Respekt, eine Achtung vor jedem Wort Gottes. Ganz gleich, wo es steht, an wen es geschrieben wurde oder adressiert wurde, ich kann heute nicht sagen, das hat Paulus an Timotheus geschrieben und das hat er an Titus geschrieben und das hat er an Philemon geschrieben. Ich muss heute sagen, das hat er an mich adressiert. Und genauso ist es mit jedem Brief an die Gemeinden. Man kann nicht einfach sagen, ja, das hatte der Apostel oder der Herr der Gemeinde so und so zu sagen. Jedes Wort, das an jede Gemeinde gerichtet wurde, hat Gott jeder Gemeinde zu jeder Zeit zu sagen. Und darunter beugen wir uns und stellen uns. Also, unser Gehorsam soll völlig hergestellt werden, damit wir überhaupt in der Lage sind, den Ungehorsam zu bestrafen. Ja, wie wollen wir das tun? Die größte Strafe, die einem wahrhaftigen Gotteskinde schon auf Erden widerfahren kann, ist das Hinaustun aus der Gemeinde. Wer hüpfen kann, weil er nicht mehr zur Gemeinde gehört, der hat entweder seinen Verstand verloren oder ist noch nie gläubig gewesen oder weiß nicht, was er tut. Ein Mensch, der von der Gemeinde ausgestoßen wird, und das sage nicht ich, das sagt die Heilige Schrift, wir haben es vorhin gelesen, ein solcher Mensch gelte euch dann als Heide, als Zöllner. Und damit steht ein Mensch, der sich der göttlichen Gemeindeordnung und Zucht nicht fügt. Damit stellt ein solcher Mensch sich automatisch außerhalb der Gemeinde. Und dann fällt es nicht schwer, die Gemeinde mit allem Möglichen zu bedenken und zu belasten. Ein Mensch, der zur Gemeinde gehört, wird die Gemeinde schützen, wird sich vor sie stellen, wird für sie eintreten, in jeder Lage, zu jeder Zeit. Denn es geht ja um dich persönlich auch, nicht nur mich oder dich, um uns alle. Und das sehen wir, dass es eine Sache ist, rein äußerlich zur Gemeinde zu gehören, aber doch eine andere mitzutragen, sich verbunden zu wissen als ein Leib des Herrn, als eine von ihm zusammengefügte Gemeinde. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen. Ich spreche es offen aus. Ich bin ein Teil der Gemeinde an diesem Ort. Wenn man mir diesen Anteil nehmen wollte, dann bitte direkt zum Friedhof. Mein Leben hätte keinen Sinn mehr. Ich bin ein Bestandteil der lokalen Gemeinde. Seid ihr es? Ich glaube, dass ihr es seid. Ich glaube, dass ihr es seid. Ich glaube, dass wir es alle sind. Nur müssen wir jetzt den biblischen Weg erkennen und auch darauf Acht geben, in den Richtlinien und Schranken des Wortes zu wandeln und dann auch darüber ein Wort, auch wenn es nicht ganz in meinen Aufgabenbereich trifft oder zutrifft. Gemeindeälteste haben als erstes die Aufgabe, mit anfallenden Problemen sich zu befassen. Nicht die Gemeinde, nicht die Einzelnen, sondern es beginnt irgendwo mit denen, die Verantwortung tragen, ehe es dann an irgendeinem Tage vor die Gemeinde gebracht wird. Und dazu werden wir Gott auch bitten, dass unsere Brüder, die von ihm gesetzt worden sind, ihm zur Verfügung stehen. Dass wir zu ihnen Vertrauen haben. Stell dich mal vor, im Alten Testament steht ja, das ist 2. Chronik 20:20, vertraut auf Gott, so wird es euch wohlergehen, seinen Propheten, so werdet ihr siegen. Ich habe es immer wieder in lokalen Gemeinden gesagt, wenn die Leute mich baten und auch die Prediger, bete für die Kranken, bete für die Kranken. Ich sage nur, in einem neutralen Saal, in einer Evangelisation, wo kein lokaler Hirte die Verantwortung hat. Hier in der lokalen Gemeinde sind die Brüder dieser Gemeinde dafür zuständig. Denn das Vertrauen der Gemeinde darf doch nicht auf einen Mann gesetzt werden, der 3 Versammlungen hält und dann ein Jahr nicht mehr wieder zu hören und zu sehen ist. Das Vertrauen einer lokalen Gemeinde muss zu den Hirten, zu den Ältesten der lokalen Gemeinde sein. Amen? Amen. Und wir sprechen unseren Brüdern das Vertrauen aus. Ich habe damit nicht die geringste Mühe. Ich könnte dann noch schneller sprechen, als ich sonst tue. Ich glaube, Gott hat uns diesen Hinweis heute Abend gegeben. Ich habe ihn nicht gesucht. Ich wollte mich ja gleich wieder setzen. Gott kennt mein Herz. Ich kam noch nicht mal dazu, irgendein Wort nachzulesen. Ich habe das Telefon aufgelegt und kam hierher. Gott weiß alles. Und wir sagen, wie Petrus damals sagte, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Auch nach gewissen Versagen im Leben eines Menschen, wenn er zum Herrn kommt, dann wird ihm Hilfe zuteil. Petrus hat 3-mal versagt. 3-mal hat der Herr ihn gefragt, hast du mich lieb? Und dann hieß es, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Wir lieben die, die Gott geliebt und eingesetzt hat. Ich habe innerlich den Eindruck, wir hatten dieses Wort nötig. Wir hatten es nötig, um eine biblische Grundlage für den biblischen Aufbau einer lokalen Gemeinde zu legen. Ich wünsche, dass Gott uns in diese Richtung weiterführt, dass er uns hilft, besonders uns allen Demut schenkt, uns unter das Wort zu stellen. Dann ist ja alles in Ordnung. Und auch das Vertrauen zu ihm und zu unseren Brüdern. Und Gott wird es uns wohl ergehen lassen. Gott wird es uns lohnen. Und er wird uns segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.
Für dein teures und heiliges Wort. Du hast schon am Anfang, o Herr, den ersten Menschen gehorsam und ungehorsam zur Wahl gestellt.
Amen.
Glauben oder Unglauben, Herr, und so zieht es sich durch die ganze Bibel hindurch. Ungehorsam deinem Wort gegenüber ist wie die Sünde der Zauberei, bringt einen Fluch mit sich und reißt alles ins Verderben. Aber Gehorsam, Folgsamkeit, so steht's in den Sprüchen, ist Arznei für den ganzen Leib. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort heute gabst. Wir bitten dich darum, schenk uns Kraft und Gnade und Verständnis und Einsicht, dass wir wissen, was und wie wir es tun sollen und unseren Platz finden. Segne unsere Brüder, die du gesetzt hast, o Herr, und gedenke meiner, wenn du in deinem Reiche etwas tust. O Herr, ich danke dir von Herzen für den Anteil, den du uns geschenkt hast an der Vorbereitung deines Volkes, an der Ausrufung und Zubereitung deiner Braut. Treuer Herr, du hast die Botschafter genommen, aber die Botschaft hast du uns gelassen und kristallklar geht sie wie Posaunenschall durch die Völker deinem Kommen voraus. Herr, ich danke dir dafür und bitte dich für diese lokale Gemeinde, zu der ich gehöre. Herr, festige und stärke uns alle und stell unseren Gehorsam dir gegenüber völlig hin. Segne alle, die sich der Fürbitte empfohlen haben, in St. Gallen und wo es sein mag. Herr, überall, du kennst die Nöte, schenk uns göttliche Vollmacht, Generalvollmacht, in deinem Namen, gemäß deinen Worten zu handeln, Anbetung und Ehre deinem heiligen Namen. Amen.
Amen.